das ist einfach so einer der Kernmythen, die ich beobachtet habe in der Musikwelt, von außen wie von innen, dass das einfach wie sich hält, der Mythos, man muss leiden. Kerntricks sind immer, man sollte eigentlich nicht üben, wenn man super schlecht drauf ist oder wenn es gar nicht funktioniert gerade und man sich dann, weiß ich nicht, selber total aufregt oder auch noch andere Krisen im Kopf hat, dann sollte man lieber aufhören. Spätestens dann, wenn man das merkt beim Üben, als dann ewig weiter üben, weil man dann sich die negativen Emotionen einübt und außerdem schlecht übt. Und dann gibt es eben, das wären so die inneren Kritiker, ne? Und dann gibt es dann bei vielen auch die sogenannten Bewältigungsstrategien oder Beschützer, sagen wir dazu. Also Leute, die dann entweder ganz viel üben, das ist eine Art Überkompensation. Ich übe so viel, dass ich möglichst dann hinterher das alles perfekt mache. Oder ich vermeide das Üben, also ich prokrastiniere. Das ist auch eine Art Beschützer, mich damit nicht zu beschäftigen, dass ich eigentlich jetzt nämlich Lust habe auf was anderes.
Hallo. Mein Name ist Patrick Hinsberger und willkommen zu einer neuen Folge Wie übt eigentlich? In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit anderen Musikerinnen und Musikern über eines ihrer persönlichsten Themen, das Üben. Mein heutiger Gast ist Dr. Theresa Wehnhardt. Der Mai ist Mental Health Awareness Monat und wie schon in den letzten beiden Jahren habe ich mir auch dieses Jahr wieder eine Expertin zu diesem Thema eingeladen. Theresa ist Psychologin und Cellistin und gilt als Pionierin, schemaorientiertes Coaching speziell für MusikerInnen anzupassen. In unserem Gespräch haben wir uns aber nicht nur angeschaut, was ihre Arbeit als Schematherapeutin so besonders macht, sondern vor allem, wie uns Emotionen beim Üben unterstützen, aber auch behindern können. Es ging um unseren inneren Kritiker, den inneren Beschützer und was Theresa unter unserem inneren Orchester versteht. Viel Spaß mit der Folge. Wer regelmäßig übt, weiß, Haltung ist alles. Nicht nur für den Klang, sondern auch für den Körper. Der Michu-Stuhl unterstützt dich genau dabei. Mit einem cleveren Stecksystem, das sich individuell an deine Körpergröße und dein Instrument anpassen lässt. Die halbrunden Holzmodule unter dem Sitz sorgen dafür, dass du automatisch zentriert und beweglich sitzt, ohne starr in einer Haltung festzustecken. Mehr als 14.500 Kundinnen haben ihn bereits getestet und waren sofort überzeugt. Und jetzt das Highlight. Wir verlosen 3 Testgutscheine für den Michu-Stuhl. Wer mitmachen möchte, einfach in die Shownotes schauen und dem Link bis zum 31. Mai 2026 folgen und einsenden. 3 von euch dürfen den Stuhl dann 30 Tage lang bei sich zu Hause ausprobieren. 100% kostenfrei und völlig unverbindlich. Sogar die Versandkosten innerhalb Deutschlands werden von Michu übernommen. Alle Infos, auch zur Klavierbank für Pianistinnen, gibt es unter www.michu.de. Alle Infos zum Gewinnspiel findest du in den Shownotes. Ich möchte direkt starten mit ein paar Entweder-Oder-Fragen. Du hast einen Joker dafür und bei allen anderen Fragen bin ich sehr gespannt, wie du dich gleich entscheidest.
Oh je.
München oder Zürich?
München.
Üben mit Plan oder üben nach Gefühl?
Nach Gefühl.
Abwechslung oder Routine?
Abwechslung.
Späteinsteigerin sein. Ist das eher eine Bürde oder ist das so ein heimlicher Vorteil?
Oh, das ist eine heikle Frage. Genau wie die davor, da wollte ich jetzt gerade schon sagen, es kommt drauf an, den Kontext an.
Du hast ja einen Joker auch.
Also, ich würde momentan sagen, es ist ein Vorteil.
Okay, kannst du kurz sagen, warum?
Also, es ist ein Vorteil in dem Sinn, dass man, glaube ich, eine andere Distanz zu dem Lernprozess hat, weil man schon mehr Lebenserfahrung hat, dass man daraus auch mehr, weiß ich nicht, Erfahrungen, wie lernt man allgemein oder auch Inspiration aus anderen Lebensbereichen ziehen kann. Man muss ja auch in der Musik gerade was ausdrücken können. Und ich glaube, diese Reflexion, auch die Selbstreflexion beim Üben, hilft gerade fürs Üben. Aber es hat natürlich, deswegen ist es so schwierig, auch Nachteile, weil man natürlich gerade im Musikbusiness ab einem gewissen Alter eigentlich raus ist, einfach nur wegen, weil das halt Tradition ist.
Ja, voll. Wir kommen da später, glaube ich, noch ein bisschen ausführlicher drauf. Ich fand, warst nur neugierig, was so deine spontane Einschätzung an der Stelle ist. Aber interessant auf jeden Fall. Maestra Perfetto Oder Criticus Maximus?
Oh, also da würde ich sagen, da nehme ich einen Joker, weil das ist ziemlich verwandt. Also das ist beides ungefähr das gleiche in grün.
Okay, für die Zuhörerinnen und Zuhörer an der Stelle, wir kommen da auch noch gleich später drauf. Das ist nämlich das innere Orchester, was Theresa in ihrer Arbeit als Psychologin und Schema-Coach, Schema-Therapeutin?
Geht beides. Also es beruht auf Schematherapie und je nachdem, ob man das im subklinischen oder im klinischen Bereich verwendet, ist man Therapeutin oder Coach.
Okay, genau. Darauf kommen wir später. Fehler oder Funktion, also in diesem schönen Sinne, it's a bug oder it's a feature?
Feature.
Und die letzte Frage, guck mal, wie gut durch hier. Emotion oder Kognition?
In welchem Kontext?
Ja, die Frage ist so... Die Frage ist okay gestellt, ich gebe das zu. Ich brauche einen kleinen Aufhänger, einen kleinen Cliffhanger-Vergleich.
Ah, okay. Also, das ist ähnlich schwierig wie Abwechslung oder Routine, weil man braucht beides. Mhm. Also, weiß ich nicht, das ist so die goldene Mitte macht's bei beiden.
Ich kaufe das als Joker und schreibe ihn auf meine Kappe, weil die Frage war so okay formuliert. Weil ich kam nämlich drauf, lustigerweise, ich habe gerade heute gelesen, dass gestern Alexander Kluge gestorben ist, der Filmemacher. Mhm. Und da habe ich ein schönes Zitat gefunden, was ich mitbringen wollte, nämlich, dass Emotionen und Gefühle die wahren Einwohner unserer Lebensläufe sind. Und das fand ich ultra passend für unser Gespräch heute, weil unser Thema ist ja... Der Umgang mit Gefühlen, auch beim Musizieren und Üben allgemein erstmal. Und ich fand es krass, wie diese Wertschätzung für Gefühle bei ihm so zum Ausdruck kommt, dass so das Rationale, dieses Kognitive so ein bisschen in den Hintergrund kommt. Und wollte dich fragen, wie so deine Gedanken sind, wenn du diesen Satz hörst, dass die Emotionen oder Gefühle die wahren Einwohner unserer Lebensläufe sind. Würdest du es unterschreiben?
Also zunächst mal würde ich sagen, dass eben, also ja, dass es tatsächlich häufig vernachlässigt wird. Und ich glaube, viele Leute würden auf diese Frage von dir eher Kognition antworten, weil es sich besser anfühlt. Weil viele Leute würden gerne gerade negative Gefühle loswerden. Dabei sind eben Gefühle aus psychologischer Sicht tatsächlich ja lebenswichtig für uns, weil sie immer was signalisieren, was uns irgendwie wichtig ist. Egal, ob es eine positive Emotion ist oder was Negatives wie Trauer, Angst, Resignation, signalisiert ja was, was uns irgendwie wichtig ist oder für uns lebenswichtig ist. Deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall sind Emotionen mindestens gleichwertig. Ob sie jetzt, wie war das Zitat, das wahre?
Die wahren Einwohner unserer Lebensläufe.
Also der Lebensläufe ist wieder die Frage, was man damit meint. Aber ich glaube schon, wenn wir jetzt zum Beispiel von Musikerinnen-Lebensläufen sprechen, dann ist natürlich sowieso ein Teil Business, dass man Emotionen erzeugt beim Publikum. Und deswegen ist es natürlich die Art Währung, mit der man spielt. Also weil wenn man die Leute nicht überzeugen kann, dann oder bewegen kann, dann sind sie weniger überzeugt. Und ne, also das ist ja irgendwie das Game dahinter. Und ich glaube schon, dass das auch der Grund ist, warum wir überhaupt Kunst haben oder einer der Gründe. Kunst, Musik, Literatur, weil es eben um Emotionen geht, weil es eben nicht nur darum geht, um Zahlen, um Fakten. Wir wissen es zum Beispiel, deswegen ist ja Marketing auch so wichtig im Business, ne? Es geht da zwar oft darum, Dinge zu verkaufen, ist ja bei Musik natürlich eigentlich auch wichtig, man muss ja sein Business dann auch verkaufen, aber jetzt sagen wir mal in großen Firmen, es geht da viel ums sogenannte Storytelling. Und womit erzählt man Stories? Indem man Geschichten von Menschen erzählt. Und das hat man schon ganz früh getan, also vor Jahrhunderten, Jahrtausenden, in früheren Zeitaltern, dass die Leute am Lagerfeuer saßen und sich Geschichten erzählt haben und Musik kam eventuell auch dazu. Und das ist was eben zum Grundbedürfnis der Menschen ist, diese Bindung zu anderen Menschen und überhaupt diese Gefühle, die machen ja erst, dass wir uns gegenseitig spüren, erleben und dass wir irgendwie ein Mensch sind. Ich glaube, das unterscheidet uns auch von Robotern oder von KI-Bots, sagen wir mal so, weil wir ja heutzutage auch viele Dinge mit denen besprechen können,
inklusive
Gefühle.
Aber. Ja, absolut. Und was denkst du dann, warum viele Leute wahrscheinlich eher mit Kognition auf diese Frage antworten würden? Also was ist quasi, oder warum, was ist der für dich der Grund, warum wir Emotionen sowieso weniger Wert beimessen und die eher so Also viele, also man tut sich ja generell, glaube ich, ich will nicht so viel verallgemeinern, aber ich habe mir auch lange, das ist wahrscheinlich ein bisschen leichter und besser nachvollziehbar, auch schwer getan, meinen eigenen Gefühlen. Und das ist ja nicht so, also man lernt irgendwie Sachen in der Schule, das ist sowieso diese Verstandesarbeit, hat man ja sehr schnell einen Zugang dazu. Und das Emotionale bleibt ja so ein bisschen auf der Strecke oft so. Also was denkst du, was der Grund dahinter ist?
Der Grund ist, dass wir das nicht lernen. In der Schule wird gelernt Mathematik, Deutsch oder irgendeine andere Sprache, weiß ich nicht, Geschichte, Erdkunde, aber es wird nicht Gefühle gelernt oder Empathie. Mhm. Außer in Dänemark, da haben sie das eingeführt, schon seit Jahren. Da kam neulich wieder in der Presse, dass sie das jetzt schon seit, schlag mich tot, muss man jetzt googeln, einiger Zeit haben, dass die tatsächlich Empathie im Unterricht haben.
Ganz genau. In Dänemark ist Empathie seit 1993 ein festes Pflichtfach für Kinder von 6 bis 16 Jahren. Wöchentlich eine Stunde lang werden soziale Kompetenzen, emotionale Intelligenz, Konfliktlösung und der Umgang mit Gefühlen behandelt, um Mobbing zu reduzieren, den Zusammenhalt zu stärken und ein respektvolles Miteinander zu fördern.
Und das ist, glaube ich, wirklich der Grund, weil... Also es gibt mittlerweile gerade im Berufskontext, habe ich auch selber mitbekommen, Fortbildungen dann zum Thema Soft Skills, nennt sich das dann. Ne? Das klingt dann schon so wie, ja, das ist was so für die Weichen oder so. Mhm. Das ist ja nicht so, braucht man ja nicht sagen. Dann auch viele, ja, Hard Skills, so Programmieren oder Business Management oder was auch immer, das braucht man. Aber naja, es ist so, ne? Wenig. Und dazu gehören zum Beispiel auch zu diesen Soft Skills emotionale Intelligenz, Empathie. Und dazu gehört erstmal, erster Schritt, eigene Gefühle überhaupt unterscheiden können oder wahrnehmen können. Das ist für viele Menschen schon wahnsinnig schwierig. Und nachdem wir das nicht in der Schule lernen, hängt es davon ab, mit welchen Bezugspersonen wir zu tun haben. Also zum einen natürlich vom Elternhaus, aber auch andere Bezugspersonen wie Paten, Großeltern, Lehrpersonen können natürlich durch also schönes soziales Spiegeln, Vorleben, Sprechen über Situationen im Leben, Widerspiegeln von Gefühlen, zum Beispiel gegenüber einem Kleinkind, wenn man sagt, ach, du bist jetzt gerade traurig, wenn es 3 Jahre alt ist oder so, wenn es weint, dann spiegelt man dem, was es jetzt für eine Emotion hat und es kann dann lernen, was es gerade fühlt und auch lernen, wie es sich selber wieder beruhigen kann. Und das hängt halt sehr davon ab, in welchem Umfeld wir aufwachsen, weil wir eben sonst emotionalen Umgang nicht lernen, nicht in der Schule. Mhm. Das heißt, es ist sehr eine Prägungssache in unserer Gesellschaft. Während man das später ein bisschen nachholen kann, aber das hängt eben sehr davon ab. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Klienten habe bei mir, unterschiedlich. Manche können sehr differenziert sagen, wie sie sich in welcher Situation fühlen. Und manche sagen, wissen gar nicht, was sie fühlen. Manchmal ist das eine Vermeidungsstrategie, aber unbewusst. Aber manche Leute haben wirklich nur einfach nur schlecht oder gut und das war's so ungefähr. Und das ist dann die erste Aufgabe, rauszufinden, was fühle ich eigentlich überhaupt? Und bevor man das nicht weiß, kann man eigentlich auch kaum eine Lösung finden für das eigene Bedürfnis, wenn man nicht weiß, was eigentlich das Problem gerade ist.
Mhm. Ja, absolut. Das ist spannend. Ich würde ganz gerne den Bogen einmal schlagen zu unserer Arbeit als Musiker und Musikerin. Ja. Aber trotzdem noch mit dem Blick auf die Gefühle. Und ich also finde das Erste, als ich mich jetzt mit dir beschäftigt habe und lustigerweise auch in der Vorbereitung auf unser Thema, weil das Thema ist schon ein bisschen länger in meinem Kopf am Rumgeistern, ist so, das finde ich immer, dass man als Musiker, Musikerin ja eigentlich sich täglich konfrontiert sieht mit all dem, was so nicht klappt auf dem Instrument. Man beschäftigt sich Stunden, Tag ein, Tag aus, immer mit seinen Unzulänglichkeiten auf dem Instrument. Und also ich finde es immer spannend, so, weil das hat man ja, also das hat ja so ein bisschen was von so, so einer Selbstkasteiung, ja, so ein bisschen sage ich ganz gern so. Was macht das mit uns so? Also was ist es dahinter, dass so, dass man sich so, oder man braucht quasi eine Resilienz, um auch das auszuhalten und jeden Tag das wieder anzugehen und darin irgendwie auch Hoffnung zu sehen, dass es besser wird oder auch dann das Wissen zu haben, dass es besser wird mit bestimmten Sachen. Aber es ist ja irgendwie eine spannende Beobachtung, dass Musikerinnen und Musiker da irgendwie sehr, und das kann man glaube ich schon verallgemeinern, sehr dafür bekannt sind, irgendwie so in so einem, ja, mit sich in Unzulänglichkeiten zu beschäftigen, Tag ein, Tag aus, oder?
Also das ist jetzt eine sehr komplexe Frage, weil da muss man, glaube ich, erstmal unterscheiden, dass es ja da sehr unterschiedliche Motive gibt, warum man übt oder warum man Musiker werden will zum Beispiel, schon von vornherein, aber auch warum man übt. Ne? Will ich üben, um besser zu werden, ist es ein anderes Motiv, als will ich üben, weil es mir so viel Spaß macht. das kann sich, also häufig mischt sich das ja auch. Also viele Leute haben ja, die auch gerade, wenn sie später Musik studieren, schon früh sehr starkes intrinsisches Interesse an Musik. Es macht wahnsinnig Spaß, man macht Fortschritte und dann hat man mehr Spaß. Das ist übrigens in allen Domänen so, sobald man was gut kann, macht es auch mehr Spaß und dann hat man mehr Energie, das weiterzumachen. Allerdings auch nicht nur so, das hängt sehr vom Kontext ab. Also es gibt da auch Personen, bei denen das sehr extrinsisch motiviert würde, durch irgendwie Lehrpersonen, Eltern und du musst, du bist ja so begabt und so weiter. Und das kann sich dann auch mischen. Ne, dieses ich muss jetzt. Und später, wenn es halt ein Beruf ist, dann ist es auch viel müssen, weil man halt seine Termine hat und man jetzt nicht mehr nur einfach vor sich hin üben kann, weil man jetzt Lust hat auf dieses und jenes Konzert. Und diese Selbstkasteiung, die du ansprichst, ich denke, das ist was, was sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Also es ist teilweise jetzt, ja, also teilweise ist es, denke ich, schon auch antrainiert von je nachdem, wie man sozialisiert ist in der Musikausbildung. Ob das sehr hoch gewertet wird, dass man wahnsinnig viel übt, dann kasteilt man sich auch mehr. Also diese Leute, die so aufgewachsen sind und üben wahnsinnig viel, bis sie Schmerzen haben oder darüber hinaus und so. Da hast du ja sicher auch schon Podcast dazu, dass das keine gute Idee ist. Mhm. Aber das heißt, da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das erstrebenswert ist, sich so zu kasteien, dass man ein Durchhaltevermögen hat. Ich denke, das kann man wirklich vielen Musikern zuschreiben, weil in dieser, wie beim Leistungssport zum Beispiel auch oder bei anderen Domänen, wo man wirklich sich hohe Ziele steckt, sag ich mal, man natürlich dranbleiben muss, weil ne, allein durch Talent ist es in der Regel nicht gegeben, sondern man muss dafür auch noch irgendwas tun. Und dass man da sich durchpasst, ich denke, das ist schon was, was man lernen kann durchs Musikinstrument oder was viele, die dann halt eben das als Beruf ausüben, auch tun. Diese Eigenschaft, sich da so selbst zu disziplinieren, unterschiedlich ausgeprägt, würde ich sagen. Habe ich auch Leute, die mir da ganz offen erzählen, da haben sie so ein bisschen Schwierigkeiten.
Aber es ist ja auch schwer, ne? Also ich meine, es ist ja auch nicht leicht, auch da so ein sich da täglich auch zu motivieren. Ne? Also das ist ja also immer auch so ein, wie es vorher bei den Entweder-Oder-Fragen nie so ein ganzes Schwarz oder Weiß gibt, es ist ja oft so ein Grauton, so eine Mischung aus, naja, man weiß, man muss, man will, aber man weiß, man muss auch. Und man hat ja so, es ist ja nie nur so monokausal, dass man so aus einem Grund genau. Das so halt macht. Einfach, ne?
Ja, eben. Und es kann eben auch ins Gegenteil umschlagen. Also wenn es dann nur noch ein Ich muss ist, dann ist es sowieso nicht so förderlich für den Fortschritt, weil man unter Ich muss nicht gut lernt. Sondern am besten lernt man eigentlich, wenn man Spaß dabei hat und neugierig dabei ist. Also wie ein Kind eigentlich, dass man... Aber je mehr man sozusagen entweder, ja, wie schon gesagt, dieses Ich-muss-Gefühl hat, weil es irgendeine Deadline ist oder weil man unter Druck steht oder weil es gut ankommen muss, auch diese externen Ziele von ich muss jetzt das beweisen oder sowas, das macht natürlich, das nimmt den Spaß raus und das macht dann Druck und dann führt es dann eben, da sind wir dann jetzt schon sehr stark bei der Schema. Therapie, ne, führt dann zu, dass man sich innerlich Druck macht, ach, ich habe wieder nicht genug geübt und dann ist man aber schon in diesem selbst sich entweder antreiben oder auch bestrafen, du kein Wunder, dass aus dir nichts wird, weil du hast ja auch wieder nur eine Stunde geübt oder keine Ahnung, kann man sich auch hinterher dann noch für fertig machen, je nachdem, ne, und dann gibt's eben, das wären so die inneren Kritiker, ne, und dann gibt's dann bei vielen auch die sogenannten Bewältigungsstrategien oder Beschützer, sagen wir dazu. Also Leute, die dann entweder ganz viel üben, das ist eine Art Überkompensation. Ich übe so viel, dass ich möglichst dann hinterher das alles perfekt mache. Oder ich vermeide das Üben, also ich prokrastiniere. Machen ja auch super viele Leute, ne? Ich bin dann die ganze Zeit am Handy oder fange erst eine Woche vorher das Üben an. Oder ja, das ist auch eine Art Beschützer, mich damit nicht zu beschäftigen, dass ich eigentlich jetzt nämlich Lust habe auf was anderes, keine Lust habe auf Üben. Und oder sogar so ein bisschen vermeidet, dass ich möglicherweise beim Üben feststelle, vielleicht fühle ich mich nicht gut genug und bin dann wieder kritisch mir gegenüber. Und das will ich dann vermeiden, dass ich dann schon merke, ich kann meine eigenen Ansprüche zum Beispiel nicht erfüllen. Deswegen nennt man das Schutzmechanismus. Und da geht's natürlich darum, eine gesunde Balance zu finden, weil natürlich ist das Leben nicht nur Spaß. Und das ist zwar aber ein Grundbedürfnis von uns, dass wir auch Spaß haben wollen und Aber ne, wenn es die Arbeit ist, hat man halt nicht immer nur Spaß. Also man muss sich disziplinieren können. Da hilft dann die Routine. Aber es braucht auch ein bisschen Spaß, da hilft dann die Abwechslung. Deswegen war ich vorher bei der Frage auch hin und her gerissen. Weil nur Routine, so dass ich fange jetzt an und über 8 Stunden am Tag, keine gute Idee, aber nur ins Blaue hinein, irgendwie, wenn ich lustig bin, das ist halt auch keine gute Idee.
Vielleicht, bevor wir eins tiefer in diese Schematherapie einsteigen, weil ich das wirklich einen ultra spannenden Ansatz finde, den ich so noch vorher nicht gehört habe. Weiß man wissenschaftlich gesehen, was negative Emotionen mit uns beim Üben machen? Ist das erforscht bisher?
Also ich bin jetzt gerade überfragt, eine konkrete Studie negative Emotionen beim Üben zu benennen, aber da gibt es sicher welche. Generell wissen wir, dass negative Emotionen beim Lernen schlecht sind. Also man lernt am besten bei positiven Emotionen und auch wenn es ums Allgemein, ums Leben geht. Das ist auch ein Kernprozess, zum Beispiel im Coaching oder in der Therapie, positive Emotionen, Ressourcen zu stärken, weil dadurch hat man positive Erlebnisse, man fühlt sich besser und man hat mehr Energie, wieder mehr andere Dinge zu ändern im Leben oder zu bewegen. Und das ist das Kernprinzip. Das heißt, es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, das kam vielleicht auch schon in anderen Podcasts, aber so Kerntricks sind immer, man sollte eigentlich nicht üben, wenn man super schlecht drauf ist oder wenn es gar nicht funktioniert gerade und man sich dann, weiß ich nicht, selber total aufregt oder auch noch andere Krisen im Kopf hat, dann sollte man lieber aufhören. Spätestens dann, wenn man das merkt beim Üben, als dann ewig weiter üben, weil man dann sich die negativen Emotionen einübt und außerdem schlecht übt. Weil man dann, ja, wenn man positive Emotionen hat und was wirklich gut gerade klappt und im Flow ist, kann man weiter üben, sollte aber möglichst auch in diesem positiven Zustand aufhören, weil man sich dann merkt, ach, es war schön zu üben. Und das ist einfach auch förderlich, wenn man sich diese Verbindung abspeichert und nicht dann erst wieder aufhört, wenn man wieder genervt ist. So ungefähr. Insofern positiv, absolut. Möglichst nur im positiven Zustand üben und sonst lieber was anderes zwischendrin reinschrieben.
Ja, jetzt ist aber wahrscheinlich bei vielen auch der innere Kritiker, würde ich sagen, zumindest minimal lauter als die positive Stimme. Wie kann man denn das bewusst versuchen, in sein Üben einzubauen, dass man diese positiven Emotionen A erstmal feststellt bei sich und die bemerkt? Also wie kann man so ein Bewusstsein dafür entwickeln, A? Und wie kann man das dann anschließend steuern, damit ich quasi mir die wieso zunutze machen kann in späteren Übe-Sessions, damit ich davon profitieren kann wieder?
Ja, also da hilft die Routine. Und zwar, was ich immer empfehle, ist, das mag Leuten schwer fallen, weil dann manche vielleicht sagen, ja, diesen Psycho-Quatsch und so. Aber es ist tatsächlich wissenschaftlich erwiesen, dass wenn man sich jeden Tag, einmal am Tag oder vielleicht auch 2-3 Mal die Woche, reicht auch, oder vielleicht auch nur einmal die Woche, 2-3 Dinge aufschreibt, die positiv waren in der Woche, für die man dankbar sein könnte, wenn man wollte. Ich sage das bewusst so und nicht, für die man dankbar ist, weil das fällt vielen Leuten schwieriger. Dann sagen sie, aber eigentlich bin ich ja trotzdem genervt und so. Für die man dankbar sein könnte, zum Beispiel aus Perspektive anderer Leute, wenn man wollte, dann fühlt man sich besser. Und wir wissen, da gibt es Studien dazu, dass das zum Beispiel depressive Symptome reduziert. Mhm. Das kann sein, ich war mit einer Freundin Kaffee trinken und es war irgendwie nett und wir saßen in der Sonne. Es muss jetzt nicht sein, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, den Wettbewerb XY gewonnen. Ja, also das sollen bewusst auch kleine Dinge sein. Das hilft
auch gar
positive
nicht
Emotionen.
Musikbezogen dann, sorry. Also auch, okay, krass.
Also das muss nicht Musik, sollte gar nicht nur, darf auch. Das ist der zweite Aspekt, sich vielleicht einmal die Woche, also je nachdem, es gibt so, empfehle ich manchmal auch so eine Art Übetagebuch, wo man regelmäßig reflektiert, aber es geht jetzt vielleicht zu weit. Aber spätestens, wenn man Konzerte hat oder wenn man mal ein Vorspiel hat oder zu Hause einen Durchlauf macht oder so, von einem Stück, dass man sich aufschreibt, erst 3 positive Dinge und dann vielleicht 2 Dinge, die man besser machen möchte. Und zwar bewusst in der Wortwahl, was war gut und was möchte ich besser machen oder was kann ich noch verbessern, aber nicht, was war schlecht. Also man schreibt dann nicht auf, das war schlecht, sondern das möchte ich besser machen. Okay, daran müsste ich arbeiten. Und was da auch hilft, sich zu überlegen, zum Beispiel auch im Vergleich zu letzte Woche, wie war die Tonaufnahme diese Woche? Was war gut, was war schlecht? Also nicht, was war schlecht. Jetzt fange ich schon selber an. Genau. Das hilft, sich die positiven Dinge sowohl beim Musizieren als auch alltägliche Dinge in den Kopf zu zu rufen, weil es tatsächlich so ist, dass wir als Menschen dazu neigen, negative Dinge ungefähr 7-mal stärker abzuspeichern, ja, und uns zu erinnern. Das hat natürlich eine biologische Schutzfunktion, weil wir müssen natürlich wissen, wo der Säbelzahntiger ist, ne, und wer uns mal verletzt hat und so weiter, vergessen dann aber die ganzen kleinen positiven Dinge. Wir wissen das zum Beispiel auch bei sozialen Beziehungen, ist es das Gleiche. In Paarbeziehungen oder Ehen, wenn man eine negative Erfahrung mit der Person hat, braucht man 6 oder 7
das
weitere positive,
witzig,
um das
okay.
wieder auszugleichen.
Ich dachte, das wäre so ein Urban Myth, also, den man sich selber mal ausgedacht hat. So, ah, okay, das stimmt wirklich.
Ja, das ist tatsächlich so.
Ja, okay.
Genau.
Ja, aber interessant. Also das heißt, also es geht im Prinzip darum, auch da so ein, also im ersten Schritt quasi so bewusst erstmal alltägliches Positives zu reflektieren, um dann quasi wie so eine Antennen dafür zu schärfen, um dann auch beim Üben und beim Musizieren so ein Bewusstsein zu haben, okay, das war jetzt schon gut. Und daran könnte ich noch arbeiten und auch da die Gewichtung so aufteilen, dass man auf jeden Fall mehr positive Sachen an seinem Spiel versucht herauszufinden als negative, damit das so, damit quasi diese 7-Fach-Gewichtung von den negativen Sachen sowieso erst gar nicht so stark irgendwie einfallen kann. Ist das so richtig zusammengefasst vielleicht?
Genau. Zumindest sollte man mit was Positivem anfangen. Idealerweise hört man auch mit was Positivem auf. Mhm. Das ist im Übrigen ja auch eine Empfehlung häufig, wenn man anderen Leuten Feedback gibt, machen aber auch viele Leute falsch. Aber hat man vielleicht schon mal gehört, so wenn man Feedback gibt als Lehrperson oder so, man fängt eigentlich mit was Positivem an. Wichtig ist, dass man wirklich was Positives nimmt, was man auch ernst meint. Also gerade wenn man natürlich anderen Leuten Feedback gibt, irgendwie was man nicht ernst meint, nur um was Positives zu sagen oder was der anderen Person gar nichts bedeutet, so irgendwas Baby, Einfaches oder so. Mhm. Das ist natürlich dann nicht gut, aber man kann ja schon sehr verschiedene Sachen, weil gerade bei Musik fällt einem ja eigentlich schon alles Mögliche ein, was man theoretisch gut finden kann. Und wichtig ist dann wirklich auch, das ist mir fast wichtiger, der Bezug zu, was man selber erreicht hat. Also ob man jetzt, weiß ich nicht, die Dynamik wahnsinnig verbessert hat im Vergleich zu letzter Woche, ist vielleicht entscheidender, als dass man die eine schwierige Stelle immer noch nicht kann oder so. Weil man ja da merkt, dass man mit der eigenen Arbeit Dinge erreicht hat. Und das ist eigentlich das, was uns die Selbstkompetenz gibt, dass wir die Dinge schaffen können, auch wenn manche Dinge vielleicht mehr und manche weniger Zeit brauchen.
Mhm. Ja, du hast vorher auf die Frage gesagt, dass Späteinsteigerin sein für dich eher so ein Anführungszeichen heimlicher Vorteil ist. Hast du das alles gewusst, was du jetzt gerade so schön reflektiert hast, als du angefangen hast mit dem Cello schon? Also konntest du davon profitieren?
Also ist jetzt schwierig zu sagen, ob ich das da schon so reflektiert habe, aber ich hatte ja schon mein Psychologiestudium abgeschlossen, mhm, und war gerade in Hannover am Institut für Musikermedizin, hatte ich gerade angefangen zu promovieren. Also ich war natürlich in dem Umfeld drin, wo genau, was wir jetzt besprechen, auch Thema ist und zum Beispiel ja auch Lehre stattfindet an der Musikhochschule Hannover und ich teilweise auch Sachen unterrichtet oder Paper gelesen und so weiter habe. Da war ich natürlich im richtigen Umfeld dafür. Und natürlich ist es auch, sind es grundlegende Dinge zum Thema Selbstkompetenz, Lernen. Wie lernt man eigentlich die ganze Neuropsychologie des Lernens? Das war jetzt eher eigentlich mein Schwerpunkt vorher. Wie funktioniert Gedächtnis? Wie funktioniert Aufmerksamkeit? Was passiert, wenn es nicht funktioniert und so? Das sind natürlich Dinge, die ich im Studium gelernt habe. Hm. Heißt jetzt nicht, dass ich die alle selber angewendet habe. Da würden jetzt wahrscheinlich meine Lehrer die Augen rollen. Aber ja, ich meine, das ist auch wieder der nächste Punkt. Ne? Man muss dann auch so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen bleiben, dass man halt einfach auch ein Mensch ist, der nicht jeden Tag gleich funktioniert. Und deswegen sage ich auch, wenn man schlecht drauf ist, soll man lieber aufhören. Das bringt nämlich dann wenig. Also wenn man, weiß ich nicht, brutal Kopfschmerzen hat oder sich gerade gefetzt hat mit seinem Partner, dann sollte man jetzt vielleicht nicht irgendwie jetzt gerade üben. Außer manchmal funktioniert es gut, dass man jetzt super mal die Energie rauslässt und völlig befreit spielt. Mhm. Das ist manchmal körperlich gar nicht schlecht, aber wenn man merkt, ich bin dann nur noch frustrierter, also lieber nicht. Und dann lieber sagen, okay, ich bin auch nur ein Mensch und heute habe ich halt schlecht geübt, weil ich habe einfach nur die Sachen durchgespielt ohne Plan. manchmal muss man daran auch durchspielen und am nächsten Tag kann man dann wieder die Routine anbauen mit den Tonleiterübungen und so.
Ja, aber ich finde das spannend, dass du das sagst. Also ich bin nicht so spät wie du, aber ich bin auch gehört eher zu der späten Fraktion. Ich habe mit 17 angefangen, Trompete zu spielen und war natürlich dann auch im Studium immer einer der Ältesten. Und irgendwie ist das ja so manchmal auch dann ein seltsames Gefühl. Und ich kenne es auch von Schülerinnen und Schülern, die dann auch erst im Erwachsenenalter anfangen, ein Instrument zu lernen. Und die es natürlich immer mit Gleichaltrigen vergleichen, die aber halt schon viel länger ihr Instrument spielen und quasi natürlich so einen völlig falschen Bezugspunkt entwickeln da. Und da fand ich es immer voll schwierig. Und deshalb, also die Frage hätte ich, also vielleicht sogar anders entschieden für mich jetzt sogar, weil natürlich das immer so ein bisschen, oder weil natürlich diese Peer Group natürlich früh anfängt und man nicht auch weiß, dass Lernen im Kindesalter auf eine andere Art und Weise funktioniert und das, also vor allem bei Streichern stelle ich mir das so vor.
Also das sind jetzt wie wieder verschiedene Themen. Das eine ist, kann man als Erwachsener ein Instrument lernen? Würde ich sagen, ja. Es hilft, wenn man schon irgendein Instrument früh als Kind gelernt hat. Früh heißt aber, es reicht mit 7, 8 und auch 10 oder 12. Aber je früher, desto besser für die motorische Koordination, vor allem von den Hirnhälften. Allerdings, das ist kein Ausschlusskriterium. Grundsätzlich, wenn man noch gar kein Instrument gelernt hat und dann als Erwachsener anfängt, dann ist es meistens ein bisschen schwieriger. Aber auch nicht immer. Da gibt's auch Beispiele dafür. Da würde ich sagen, ist auch relativ viel, wie bei anderen Themen, wie zum Beispiel das Thema Wunderkind. Da ist ziemlich viel Mythos in der Musikwelt. Das heißt natürlich nicht, also es kommt auch immer darauf an, was man erreichen will. Ne? Also wenn halt natürlich in der Branche es üblich ist, dass man bis dann und dann irgendwelche Sachen erreicht hat und das einfach sonst nicht akzeptiert wird, dann hat man natürlich keine Chance. Das habe ich vorhin schon gesagt. Ne? Also das ist halt das Alter. Und dann, was du angesprochen hast, das Thema mit dass man sich dann von der Altersklasse her anders vergleicht oder auch einfach älter ist. Das ist auch wie noch zwei Dinge. Also das eine ist, grundsätzlich sollte man versuchen, nicht in die Falle zu tappen. Es passiert jedem ab und zu mal, sich nicht mit anderen zu vergleichen, sondern eben mit sich selber. Und wenn man das hin und wieder schafft, ab und zu, dann ist es eigentlich ganz okay zu machen. Aber das passiert dann natürlich leichter in so einer Phase, wenn man sich dann auch nicht unbedingt nur mit den Gleichaltrigen, die schon länger spielen, sondern auch mit den Jüngern, die schon länger spielen oder die noch nicht länger spielen und trotzdem besser spielen. Aber das genau genommen, wenn man das durchdenkt, also kenne ich keinen Musiker, der sich nicht mit irgendwelchen anderen Leuten verglichen hat und sich danach schlecht gefühlt hat. Also da brauchst du ja nur auf Instagram sehen und dann siehst du alles mögliche für Videos, mittlerweile auch AI-generierte, wo irgendwelche 7-Jährigen sonst was spielen, das sieht man dann, dass das AI teilweise, gibt es auch schon. Also das hilft einfach nichts und in keinem Beruf. Das hat, also, weil sich, es wird immer jemanden geben, der irgendwas besser oder früher kann. Und die Frage ist, sagt das was über die Kompetenz aus, nur weil jemand irgendwas früher oder schneller kann? Und das ist in allermeisten Fällen nicht der Fall, weil das macht ja nicht die ganze Person aus und auch nicht die ganze Künstlerperson oder Künstlerinnenperson. Und deswegen habe ich vorhin auch so darauf Wert gelegt, dass man beim Dankbarkeitstagebuch zum Beispiel nicht nur musikalische Dinge sagt, weil es kommt als Musiker, Musikerin auch viel darauf an, wer bin ich eigentlich als ganze Person. Also niemand, selbst wenn man sich identifiziert als ich bin Musiker vom Beruf oder Musikerin, dann könnte man ja sagen, okay, dann sind dann alle Trompeter gleich irgendwie, außer vielleicht noch von der Haarfarbe oder was weiß ich. Nee, weil du bist ja ganz anders als irgendwelche Leute aus deiner Klasse. Du hast vielleicht noch ganz andere Interessen oder du hast eine ganz andere Art, eine Story zu erzählen auf der Bühne. Ne, du hast vielleicht noch zusätzlich, du hast eine ganz andere Stückwahl oder so. Ne? Also es ist schon sehr unterschiedlich, wie die Leute sind. Und sich dessen bewusst zu machen, verhindert, dass man sich ständig mit allen vergleicht, wer jetzt irgendwas technisch früher oder keine Ahnung was kann. Aber das ist eine generelle Sache. Ich glaube, das hat nicht so viel damit zu tun, ob man jetzt früh oder spät anfängt. Aber es ist natürlich härter, wenn das Umfeld dann suggeriert, und das macht es halt häufig. Also ich kenne mehrere Leute, die auch im Erwachsenenalter erst was angefangen und dann studiert haben und die kriegen das gerade an Hochschulen. Leider, das soll jetzt kein Hochschulen-Bashing sein, aber schon von vielen Leuten zu hören, auch unbewusst nach dem Motto, ja, irgendjemand, der das jetzt auch noch machen muss oder das kann ja nichts werden. Und das Blöde daran ist, dass die Überzeugung der Prüfer oder der Lehrpersonen vor allem dazu führt, dass man die Prophezeiung tendenziell erfüllt. Also wir wissen das gar nicht mal aus dem Musikbereich, sondern aus der pädagogischen Forschung, dass wenn zum Beispiel Lehrer, da gab es Versuche, psychologische Experimente, wenn Lehrer überzeugt sind, Schüler, der eine Schüler oder die eine Schülerin ist besser als der oder die andere, das wird denen nur vorher gesagt und die sind eigentlich gleich gut und dann werden die, schneiden die in den Tests besser ab, vor allem wenn es halt nicht Mathe ist oder so, wo es richtig und falsch gibt. Oder selbst bei den Sachen, weil die dann anders gefördert werden und sich dann selbstbewusster fühlen als diejenigen, wo die Lehrperson geglaubt hat, die Person ist eigentlich nicht so begabt wie die andere. Und das ist, glaube ich, ein Nachteil, den man tatsächlich haben kann, wegen diesem Vorurteil, ja, okay, du hast erst mit 17 angefangen und so und kein Wunder. Und wenn man das natürlich immer durch diese Brille sieht, dann kriegst du das unbewusst mit. Mhm. Das kann tatsächlich ein Nachteil sein. Oder dass man halt auch einfach, weil einfach die Plätze natürlich extrem hart begrenzt sind an Hochschulen, Musikhochschulen, dass man deswegen einfach auf bestimmte Sachen keine Chance hat.
Ja, du hast jetzt diesen Tagebuchaspekt ja ein paar Mal angesprochen und das vielleicht, um von da aus mal den Bogen zu schlagen zum inneren Orchester, da kommt das ja auch vor mit diesem Stimmentagebuch. Vielleicht, um einmal alle Zuhörerinnen und Zuhörer abzuholen an der Stelle, kannst du einmal ganz kurz sagen, was du mit dem Bild des inneren Orchester meinst und was für Stimmen, wir hatten ja vorher schon Maestra Perfetto und den, wie ist die zweite Person, Criticus Maximus, habe ich ja schon kurz gespoilert. Also kannst du mal ganz kurz sagen, was du mit dem Bild meinst und wie das quasi so eine erste Einführung in deine Schematherapie ist, die wir vorher auch schon ganz kurz gehört haben.
Ja, also die Schematherapie ist eigentlich eben eine relativ junge Therapieform, die so Anfang des 21. Jahrhunderts entwickelt wurde und sich eigentlich viel inspiriert hat aus anderen Strömungen. Und zwar nicht nur aus den klassischen Verhaltenstherapie und Tiefenpsychologie, sondern auch aus sogenannten gestaltpsychologischen Strömungen, wo es zum Beispiel darum geht, mit inneren Bildern Prozesse anzustoßen oder mit verschiedener Arbeit von Anteilen auf Stühlen zu arbeiten. Und ich habe sozusagen während dem Studium durch die eigene innere Reflexion, was bei mir da so abgeht, und weil ich da gleichzeitig dann noch so einen Podcast gehört habe, den der Schweiz sehr bekannt ist, habe ich dann
beziehungsweise den dem Artikel da schreibst.
Genau, Beziehungskosmos heißt der. Genau, und da kam ich dann wieder, Schematherapie kenne ich aus dem Studium und dann dachte ich so, irgendwie passt das perfekt auf diese Situation. Genau, und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, wie man das auf Musikerinnen und Musiker übertragen kann, im Sinne von Mentaltraining, Coaching, persönliche Weiterentwicklung und so weiter. Und man unterscheidet da halt zwischen verschiedenen Zuständen, die je nachdem, wie wir geprägt sind, sich verschieden ausbilden. Und jeder hat diese Art Zustände und wir haben auch verschiedene dieser Zustände. Und die werden meistens durch äußere oder innere Auslöser getriggert. Zum Beispiel, wir machen einen Fehler beim Üben oder jemand anders kritisiert uns oder was auch immer. Ne? Kann alles Mögliche sein. Können auch soziale Beziehungen sein. Und das aktiviert dann aufgrund der Erfahrungen, die wir früher schon gemacht haben und wie wir früher auch schon damit umgegangen sind und was dann hilfreich war für uns, wie wir mit uns geredet haben, diese verschiedenen Modi. Und es gibt eigentlich drei. Das eine ist die innere Kritiker, kennt man auch aus landläufigen, Selbsthilferatgebern in anderer Fasson, aber das ist dann teilweise was anderes, nicht unbedingt Schematherapie. Dann gibt es die kindlichen Emotionen oder überhaupt Emotionen, die dann viele Leute gar nicht so direkt merken. So, bin ich deswegen traurig, weil ich jetzt so kritisch gegen mich bin oder ängstlich, weiß nicht, fühle ich mich alleine, fühle ich mich wütend, können viele schon gar nicht sagen, spüren viele gar nicht, weil nämlich, das war nämlich jetzt die hintere Bühne in diesem Konzept, also man muss sich das vorstellen wie eine innere Bühne, von die hinter und vor dem Vorhang stattfindet. Und auf der vorderen Bühne sind sozusagen die Beschützer, die man sich wirklich wie so eine, je nachdem, wie man sich das gern vorstellen will, als irgendwie, weiß ich nicht, Soldaten oder als wilde Tiere oder als einfach nur nette Helfer, die einen so ein bisschen beschützen. Ja, die auf der vorderen Bühne machen, dass wir möglichst gut durch die Situation kommen und dass wir das da hinten, was bei uns abgeht, den inneren Konflikt nicht so sehr doll merken. Und dieses innere Orchester, so habe ich das jetzt eben genannt, damit man das so ein bisschen sprachlich an die Musikwelt anpasst, das sind sozusagen wie, man kann sich das vorstellen, wie verschiedene Zustände oder Konflikte in uns zwischen verschiedenen Anteilen von uns selber. Also den inneren kritischen Anteil, den kindlichen emotionalen Anteil, der sich eigentlich gerade allein und nicht gesehen fühlt oder wertlos oder was auch immer, ist meistens das der Fall. Wertlos, Scham spielt voll viel eine Rolle bei Musikern zum Beispiel auch. und diesen Bewältigungsstrategien, die dann mehr das Verhalten, was wir dann zeigen, wie prokrastinieren oder ganz viel üben oder sowas darstellen. Wenn man das sich so vorstellt, aha, okay, hier gibt's verschiedene Instrumente und einer von denen ist jetzt gerade besonders laut, zum Beispiel mein innerer Kritiker, dann kann man sich das natürlich ein bisschen, da kommt wieder die Freude ins Spiel, ne? Wenn man sich einen Spaß daraus macht und sich dann das als Maestra Perfetto oder so vorstellt, die innere Kritikerin, kann man sich überlegen, naja, welche Haarfarbe hat die? Vielleicht ist es eine rothaarige Hexe. Fällt mir jetzt gerade so ein, weil das ja immer die Bösen sind. Aber nee, keine Ahnung. Man kann sich dann alles Mögliche, also das wie personifizieren. Und das hat zwei Vorteile. Der eine ist, es wird greifbarer. Und alles, was wir benennen können, hat weniger Macht. Also wissen wir schon aus Harry Potter, ne? Lord Voldemort, wenn man den ausspricht. Wer das kennt, wird ja nicht leider, ausgesprochen, weil es so gefährlich ist.
Ich wollte gerade sagen, ich bin überhaupt gar nicht in dem Game drin, aber das wusste ich, dass man den Namen nicht sagen darf, oder?
Genau. Ja. Und das ist bei vielen Dingen so. Also die stigmatisierten Sachen, über die wird ja nicht gesprochen. Zum Beispiel, dass man kritisch ist gegenüber sich selber als Musiker oder sowas, ne? Es wird ja weniger betont, zum Beispiel. Aber genau. Und man kann das eben, also das ist der eine Vorteil, dass man das benennen kann. Und der zweite ist, dass man das sofort distanzierter wahrnimmt, wenn man sagt, okay, das ist ein Teil von mir, es ist nicht ich als ganze Person. Und es ist was ich wie von außen betrachten kann. Und das hat schon mal den einen Vorteil. Und jetzt hast du diese angesprochen, Maestra Perfetto und Criticus Maximus. Maximus, das sind einfach Zufallsnamen für jetzt Modi. Das kann jeder selber benennen und es hängt auch von jeder Person ein bisschen selber ab, was man so für Modi hat. Also wie gesagt, manche haben zum Beispiel auf der vorderen Bühne dann den Prokrastineur oder denjenigen, der, weiß ich nicht, gar nichts mehr fühlt. Das wäre auch eine Art Beschützer, dass man so wie gar nicht mehr weiß, was man für Emotionen hat. Oder den Selbstberuhiger, der die ganze Zeit Social Media konsumiert oder Alkohol trinkt oder was auch immer. Leute, die sich selber fertig machen, kann auch eine Bewältigungsstrategie sein. Also ich kann ja gar nichts, auch Lautes sagen eventuell. Das ist meistens auch ein Beschützer und kein innere also hängt damit zusammen. Leute, die andere abwerten oder sich selbst besonders toll finden, das sind alles Beschützer. Eigentlich, häufig. Und das sind eben momentane Zustände in einer gewissen Situation. Und das Konzept ist quasi dann, das ist auch ein Teil, der letzte Modus eigentlich, der wichtigste ist, das sogenannte fitte Erwachsene. Und das ist quasi eigentlich unsere reflektierte Version, die wir so die meiste Zeit des Lebens sind. Ja, also man ist ja nicht die ganze Zeit irgendwie kritisch mit sich selber oder anderen oder ist da irgendwie voll am Überkompensieren und emotional, sondern das sind ja meistens so Phasen, so Momente. Und in der meisten Zeit ist man irgendwie eigentlich reflektiert, kann zum Beispiel sagen, okay, das war gut, das war schlecht an der Aufnahme, hinterher 2 Wochen Abstand zumindest. Und das ist so die fitte erwachsene Person. Und das habe ich dann eben Inner Conductor genannt, weil das eben wie das Bild passt. Die Aufgabe in der Schemaarbeit ist nämlich, dass ich mich selber als Dirigentin, Dirigent so stärke, dass ich die Anteile im Griff habe. Und das heißt, dass ich weiß, wann ich die jetzt wo haben will und dass ich die auch leiser oder lauter machen kann, ohne dass ich jetzt sage, ich will die irgendwie still machen, weil wir brauchen alle Instrumente und die haben per se eine gute Funktion. Also innere Kritiker, Beschützer, das sind eigentlich alles, deswegen der Name Beschützer, die haben ein Motiv. Wir haben sie entwickelt aus dem Grund, weil die uns für irgendwas geholfen haben. Nämlich zum Beispiel, wenn wir gemerkt haben, okay, die Lehrperson oder ich selber, meine Eltern, keine Ahnung, das Konzert erfordert, dass ich ganz viel übe, dann übe ich ganz viel, um möglichst mich sicher zu fühlen auf der Bühne. Und dann war es vielleicht sogar ein bisschen zu viel oder keine Ahnung. Aber diese Schutzstrategien werden dann verstärkt, indem man zum Beispiel den Schmerz auf der hinteren Bühne nicht fühlt oder man gut durch die Situation kommt. Genauso die inneren Kritiker, ne, die treiben uns eigentlich zu was an, was uns wichtig ist. Als Musiker zum Beispiel gut zu üben, damit wir unsere Ziele erreichen. Die Frage ist halt in der Schwarz-Weiß-Dimension, wo ist es schwarz, wo ist es weiß und wo ist es vielleicht eine gute Grauzone? Und das ist dann die Aufgabe als Erwachsene, dass wir selber das dirigieren können, wie stark, wie laut welches Anteile sein dürfen. Dass wir eben nicht zwischen den Extremen, ich prokrastiniere, ich übe total viel oder ich mache mich total fertig oder mir ist alles total egal, hin und her schwanken, sondern so ein bisschen den Mittelweg finden. Und die letzte Aufgabe ist eben auch, dass sich kümmern um die eigenen Emotionen. Und da kommt dann die eben Selbstfürsorge, aber auch die Emotionsregulation, Stichwort Emotionen erstmal überhaupt erkennen, ins Spiel und warum überhaupt die Emotionen wichtig sind. Weil es langfristig nie funktioniert, dass man die Emotionen einfach wie so unter den Deckel packt, weil die kommen dann von alleine nämlich wieder raus. Das ist wie so ein Kasperltheater. Genau, das heißt, da gibt es natürlich Strategien aus der Psychologie, die ich dann im Coaching teilweise auch mit den Leuten übe, wie man das in der akuten Situation, wenn man jetzt morgen das Konzert hat, wie man damit dann umgehen kann. Aber langfristig muss man damit daran oder sollte man am besten daran arbeiten, kann ja jeder machen, wie er will, muss man ja nicht tun, aber dass man selber als Inner Conductor sozusagen sich um die verschiedenen Anteile, die Gefühle, die Gedanken kümmern kann.
Und quasi Schritt 1 wäre dann im Prinzip, dass ich bei mir erstmal versuche herauszufiltern, okay, welche Verhaltensweisen zeige ich im Überraum, die jeweils auf diese verschiedenen Instanzen, innerer Kritiker, Beschützer, inneres Kind und so, einzahlen quasi, oder? Dass ich quasi versuche, das so wie so zu mappen erstmal und das so diese Gefühle wahrnehme, A, und B, anschließend sage, okay, das könnte das und das sein, um so quasi Bewusstsein dafür zu entwickeln, oder?
Genau, also da kann man sich selber natürlich auch mit Informationen aus dem Internet irgendwie informieren oder auch durch Selbstreflexion, was erster Schritt einfach, was fühle ich, was denke ich. Das fällt vielen Leuten schon schwer und die Unterscheidung zwischen Gedanken und Gefühlen ist auch oft schwer, weil das häufig miteinander einhergeht. Genau, da gibt's ein paar Sachen auch auf meinem Blog, auch zu Grundbedürfnissen zum Beispiel, wo man erstmal entscheiden kann, welches von den 5 Bedürfnissen ist eigentlich gerade das, was mir hier gerade verletzt ist. Oder solche Sachen. Dann kommt man den Gefühlen schon ein bisschen näher, wenn einem das Benennen von Gefühlen zum Beispiel schwerfällt. Und es sollte aber auch nicht ausarten, dass man sich die ganze Zeit dann überanalysiert, weil das führt dann auch zu nichts. Das schreibe ich, glaube ich, in dem Artikel auch. Also einfach ein gesundes sich mal überlegen, aha, okay, was ist jetzt eigentlich gerade das Thema hier, um dann wieder einen vernünftigen Ansatz zu finden. Also gerade wenn man zum Beispiel merkt, man wird jetzt wütend gegen sich selber während dem Üben, kann man durchaus mal eine Pause machen, schön gesagt, ist eh besser, und dann überlegen, na, was ist jetzt gerade das Thema und warum regt mich das jetzt so auf? Und dann kann man sich da schon auch mit dem Tagebuch zum Beispiel selber den Spaß machen, diese Figuren zu beschreiben. Ist einfach die Warnung, diese ganzen Sachen, das ist natürlich eben aus einer therapeutischen Richtung, die auch lebt von der Interaktion. Also mit den Klienten, die ich habe, da bespreche ich natürlich auch die Zustände und die treten teilweise dann auch in der Sitzung auf. Dass man merkt, jetzt ist jemand im inneren Kritiker, ne, so ein bisschen. Und da kann man dann auch körperlich an den Dingen arbeiten, weil die äußern sich ja auch anders. Ne? Emotionen, Gedanken, wenn jemand in dem Zustand ist, dann verhält er sich anders. Und das ist einfach einfacher, wenn einem jemand das spiegelt. Das heißt, man braucht da jetzt nicht erwarten, dass man da jetzt super von alleine auf sonst was für alle Modi kommt. Aber so grob zu sagen, okay, mein innerer Kritiker ist irgendwie, personifiziere ich jetzt als sowas und hier habe ich irgendwie mein inneres Kind, um das ich mich kümmern muss, damit es nicht so von dem inneren Kritiker die ganze Zeit fertig gemacht wird. Das ist eine sehr gute Idee.
Ja, aber das Ziel ja auch im besten Fall ist, und das, da kamen wir ja so ein bisschen her von am Anfang, dass wir die negativen Gefühle versuchen ja eigentlich so beim Üben auszusperren, will ich gar nicht sagen, weil das funktioniert ja wahrscheinlich nicht, aber zumindest wollen wir, dass die positiven Emotionen überwiegen im besten Fall. Heißt quasi, dass wir eigentlich ja, ist dieses innere Orchester ja eigentlich ein schönes Tool, um die eigenen Emotionen so zuweisen und zu gucken und so verstehen zu können erstmal, ne? Ja. Und dann quasi so auch ein Gefühl zu bekommen, okay, da sind meine guten Emotionen auch und da habe ich irgendwie auch Potenzial und eigene Ressourcen, mit meinen Emotionen irgendwie gut im Überraum umzugehen und nicht nur mich auf das Negative zu fokussieren, was alles nicht gut läuft, ne?
Genau, also das ist, wie du schon sagst, Potenzial und die Ressourcen, das sind genau die Aufgaben des inneren Dirigenten oder der inneren Dirigentin. Und das sind auch Dinge, die gestärkt werden durch diese anderen Übungen wie Dankbarkeitstagebuch, sich seine eigenen Stärken bewusst machen. Da gibt es alle möglichen Sachen, die man auch im Internet findet. Also Sachen, die positive Emotionen hervorrufen, auch übrigens Beziehungen zu netten Menschen, Freundschaften und so, das stärkt alles auch unsere Inner Conductor und hilft uns dann auch positiver zu sein und gelassener mit negativen Emotionen umzugehen. Viele, glaube ich, und deswegen war auch von Anfang an bei diesen Emotionen oder Kognition, glaube ich, habe ich gesagt, viele würden Kognition wählen, weil viele empfinden Emotionen als Bedrohung, weil die meistens mit Negativen assoziiert sind. Positive hat natürlich jeder gern, aber negative Emotionen, da will man die immer wegmachen. Und das ist aber nicht das Ziel und das sollte auch nicht das Ziel sein. außer eben in Extremsituationen, wenn man jetzt wirklich gerade für eine Stunde sich konzentrieren muss wegen. Da gibt es natürlich Skills, das zu tun. Der Schlüssel geht da schon, glaube ich, über die Emotionen langfristig. Ja. Weil das eben ein Signal dafür ist, was uns wichtig ist. Ist es jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt sehr hart gegen mich selber bin? Also wir unterscheiden zwischen zwei Arten grob von inneren Kritikern. Die einen sind fordernd, du musst mehr und du sollst und was deine Eltern alles für dich getan haben und du musst jetzt aber auch das beweisen und so weiter. Also du musst. Gibt es auch im sozialen Sinn, ne? Du musst dich um andere kümmern die ganze Zeit, sonst bist du ein schlechter Mensch und so weiter. Und die andere Sorte ist das Strafende, gerne dann hinterher. Du warst wieder nicht gut genug, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Und so solche Sachen. Ist alles deine Schuld und so. Und diese zwei Arten, die man so hat, man kommt eigentlich nicht darum herum, sich damit zu beschäftigen, warum die überhaupt kommen, weil man, wenn man sich nicht mit den Emotionen beschäftigt, deswegen wird man die sonst auch nicht los. Also ich muss irgendwie wissen, warum habe ich die? Ist mir das so wichtig, Leistung zu erbringen? Habe ich Angst, sonst nicht mehr dazu zu gehören, wenn ich nicht gut genug bin zum Beispiel? Oder was ist eigentlich mein Bedürfnis dabei? Es stört mich einfach nur, weil ich keinen Spaß beim Üben habe, wenn ich Fehler mache. Das sind so die Grundbedürfnisse, die dahinter stehen. Und da ist eben auch immer wichtig, dass man sich Bedürfnisse, die man hat, auch in einen Ausgleich schafft im Leben, dass eben nicht alles nur an der Performance an der Trompete hängt oder am Schlagzeug oder wo auch immer dran. Und dass man eben auch Bestätigung sowohl in der Kompetenz als auch in der Zugehörigkeit als auch in ja, Spaß außerhalb in anderen Domänen findet, weil dann ist das auch nicht mehr so dramatisch, sag ich mal. Mhm. Und das ist natürlich ein lebenslanger Prozess, ne? Sich damit zu beschäftigen, was will ich gerade? Das kann sich auch übers Leben verändern oder tut es meistens.
Ja, aber das finde ich gerade voll den wichtigen Punkt, den du da ansprichst, dass man sich da nicht nur so singulär auf sein Musikerinnen-Dasein beschränkt, sondern wirklich sich so als ganze Person wahrnimmt und irgendwie da über alles versucht, so nachzudenken und so und so sich so rauszunehmen und auch dann sich irgendwie einzugestehen, so, naja, heute brauche ich vielleicht diese eine Stunde Übezeit, die ist okay, aber ich mache nicht die vollen vier wie sonst, weil ich habe das und das andere Bedürfnis noch und mir ist es wichtig, jetzt irgendwie vielleicht mich mit Freunden im Park zu treffen oder keine Ahnung oder also ich finde dieses, was wir vorher so gesagt haben, so diese Ressourcen, die man quasi so hat und die bewusst wahrzunehmen und die auch wissen, wie man die wieder auffüllen kann, ist ja eigentlich voll der schöne Skill, den man so entwickelt durch so eine Beschäftigung mit sich selber. Und das ist irgendwie, glaube ich, ohne jetzt da so in so ein Generalisieren kommen, aber ich habe so ist mein Eindruck immer noch so, und ich kenne das von mir selber und da muss ich mich auch mal sehr bremsen auf jeden Fall, dass man so diese Disziplin, die so Instrumentalspiel von einem fordert, sehr stark an Position 1 setzt. Und alles andere so nachordnet. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und das ist, glaube ich, so eine Gefahr, die, glaube ich, so eine Verquickung von Leidenschaft und Beruf sehr schnell mit sich bringt einfach, oder?
Ja. Also, ob das jetzt an der
vielleicht auch nicht, vielleicht dann lass diese These weg, aber ich glaube, den ersten Teil, den kann man so.
Ja. Also, es ist eben schon schwierig, dass man über viel Disziplin dann quasi sich so drauf fokussiert. Also es wäre einfach wünschenswert, wenn man die Disziplin, die man hat, fürs viele Üben, wenn man so jemand ist. Da würde ich auch mal sagen, es gibt da auch andere Typen. Aber also die dann eben die ganze Zeit im Übesaal sitzen und eigentlich gar nicht üben. Und dann einfach nur Zeit totschlagen. Und in der Zeit wäre es halt eigentlich besser gewesen, man hätte irgendwas anders gemacht. Mhm. Irgendwie Sport oder Freunde getroffen. Und das ist einfach so einer der Kernmythen, die ich beobachtet habe in der Musikwelt, von außen wie von innen, dass das einfach wie sich hält, der Mythos, man muss leiden, sonst ist es irgendwie, kann es nicht gut genug sein und außerdem, wenn man da sonst kein anderes Leben hat, dann kann es auch nicht gut genug sein. Und dass da teilweise auch, also das ist jetzt aus dem Nähkästchen geplaudert, aber es wird gelogen, wie dass sich die Balken biegen über das Thema, wie viel man geübt hat. Also sich da irgendwie zu vergleichen, okay, die anderen haben so viel geübt und deswegen muss ich jetzt den ganzen Tag hier sitzen und mich einsperren in dieses Kellerloch in der ZHDK und ohne Fenster. Das ist meistens keine so gute Idee, weil die anderen da eventuell gar nicht so ehrlich drüber waren und auch gar nicht bewusst, sondern weil man halt da rumsitzt und so und sich da weiß ich nicht was überlegt, was man alles geübt hat und dazwischen drin war alles Mögliche an Lehrerzeit. Also das ist sehr unterschiedlich und ich denke, das ist wirklich wichtig, dass man sich den Ausgleich gönnt. Natürlich hat man Phasen, wo man vielleicht wirklich jetzt super viel übt. Das haben andere Leute in anderen Berufen auch, dass man dann plötzlich gerade mal 2 Wochen kaum Leute trifft. Aber es ist wirklich wichtig, dass man den Ausgleich schafft zwischen verschiedenen Themen im Leben und auch verschiedenen, da darf natürlich Musik der größte Teil sein, weil das ist der Beruf und so, aber verschiedenen Interessen und auch verschiedenen Bedürfnissen. Also nicht nur immer alles um Leistung, sondern auch irgendwie eine Art soziale Verbindung geschaffen. Und das ist was, was häufig in dem Beruf einfach systembedingt schwerfällt, weil man halt diese flexiblen Kalender hat und dauernd Projekte und hier und da. Und dann ist es einfach mit solchen sozialen Aktivitäten manchmal einfach logistisch ein bisschen schwierig. Und dann sind dann leider, aber jetzt komme ich schon wieder auf ein anderes Thema, sind dann halt meistens auch die besten Freunde oder so, sind dann irgendwie Leute aus dem Studium oder mit denen man dann Projekte spielt oder im Orchester und im Zweifel tritt man noch gegen die an in irgendwelchen Wettbewerben. Das ist ein massiver Bindungskonflikt eigentlich, weil man ja irgendwie gewinnen möchte, aber gleichzeitig ist man hier jetzt Konkurrent und so. Und es ist wirklich eigentlich hilfreich, wenn man versucht, sich zumindest, wo es geht, Spaß zu verschaffen, auch außerhalb der Musik, soziale Kontakte irgendwie in anderen Bereichen. Jemand, der vielleicht nicht Musik studiert, aus dem Fußballclub, wo man ab und zu trainieren geht, oder weiß ich nicht, alte Schulfreunde, die eben was anders gemacht haben. Das ist gar nicht so blöd. Das empfehle ich relativ vielen Leuten. Oder auch Kompetenz erleben über andere Hobbys zusätzlich, ne? Also für viele Menschen ist Musik ein Hobby und es ist was Schönes, dass man da täglich was Neues lernt. Für Musiker ist es halt der Beruf und es ist schön, wenn man vielleicht noch ein anderes Hobby hat, wie, weiß ich nicht, Heimwerken oder, keine Ahnung, ein anderes Instrument meinetwegen oder was auch immer, gerne in den Urlaub fahren. Oder sich einfach bewusst zu machen, dass man über diese verschiedenen Reflexionen, was man eigentlich als Individuum ist, dass man nicht nur der Trompeter ist, ne, weil das sagt mir jetzt erstmal gar nichts, wer du bist, sondern wenn ich dich jetzt frage, was machst du sonst so? Und dann erzählst du mir, weiß ich nicht, was interessiert dich so, dann kommt vielleicht raus, an welche Eier.
Ja, das finde ich einen wichtigen Punkt auf jeden Fall. Ich habe zum Abschluss noch 2 Fragen, die ich gerne all meinen Gästen immer stelle. Die erste davon lautet: Was lernst oder übst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Darf bei dir auch gerne nicht musikalisch sein. Weil wir haben ja gerade gelernt, der Mensch ist ja mehr als nur in deinem Fall Cello.
Oh, das ist eine gute Frage. Da muss ich mal ganz über das Nicht-Musikalische muss ich gerade mal kurz nachdenken. Musikalisch kann ich trotzdem, was ich übe. Eigentlich kann ich alle Stücke, die ich gerade übe, kann ich noch nicht, sonst würde ich sie ja nicht üben.
Das ist richtig, ja.
Aber insofern ist es eigentlich nicht so interessant. Aber ich übe gerade ein Solostück von Giovanni Sulima, dem zeitgenössischen Cellisten, und noch so ein anderes Cello-Konzert von Boccherini. Aber ja, genau. Aber so sonst, was ich sonst zu lerne, ach ja, ich lerne Französisch mal wieder, habe ich schon vor Jahren mal an der Uni angefangen, hatte ich nämlich nicht in der Schule, kann ich eben aber auch gar nicht, weil ich das nur mit einer App lerne und auch nie spreche. Ich verstehe recht viel, aber sprechen tue ich so ungefähr 0. Und was ich auch übe, ist Nein sagen.
Cool.
Ganz, ganz gute Sachen, die ich nicht so gut kann.
Nein sagen finde ich gut, ja.
Ja, können viele Leute üben.
Ja, aber es ist auch ultra schwer. Also ganz ernst, finde ich es ultra schwer, Nein zu sagen.
Das hat viel mit auch Schema-Modi zu tun. Haben auch ganz viele Leute, weil, ne, wenn man Nein sagt, kriegt man den Ärger der anderen Leute ab oder was auch immer, für was man nicht beeinflussen kann.
Toll, ja. Ja, spannend. Und wenn du jetzt auf deine eigene, gerne auch deine eigene musikalische Studierendenzeit zurückblickst, was wäre ein Tipp jetzt gewesen mit dem ganzen Wissen, was du jetzt hast, als auch jetzt Expertin und selber Dozierende, über den du damals froh gewesen wärst?
Gute Frage. Also es sind schon tatsächlich mehrere Dinge, die ich beim Üben selber an mir gelernt habe. Also ich scheue mich davor zu sagen, es gibt den einen Tipp, weil ich bin ja davon überzeugt, dass das individuelle Üben, was ist, was man individuell lernen muss. Und ich glaube das nicht, dass es so den einen Tipp gibt, mach das und dann, das ist so die neuzeitliche Instagram, ne, mach diese 3 Dinge und dann hast du das und das erledigt und so und dann bist du nie wieder und du bist ja blöd, wenn du das dann nicht probiert hast, am besten noch in der Formulierung. Aber deswegen, ich glaube das nicht, sondern bei mir ist es immer noch ein Prozess, von wie ich aktuell übe und was ich gelernt habe, was bei mir funktioniert. Und ich glaube, das ist phasenabhängig und das ist bei jedem irgendwie anders. Und eine Sache, die ich, aber das ist, glaube ich, das, was ich auch meinte mit Abwechslung bei der ersten Frage, Abwechslung oder Routine, dass man sich nicht versteifen sollte auf, ich übe jetzt so und so muss es immer sein und das hat mein Lehrer gesagt und XY, sondern dass sich das verändern kann, nicht nur Tag zu Tag. Heute bin ich vielleicht mehr in dem Zustand, ich übe die Sachen durch, weil ich irgendwie mich eh nicht so konzentrieren kann, irgendwie fein irgendeine Technik zu üben. Und außerdem hilft das dann, dass ich halt mal die Stücke ganz spielen muss. Und in anderen Tagen ist es anders, aber auch, okay, letztes Jahr habe ich ganz anders geübt als dieses Jahr und da haben vielleicht aber auch Dinge reingespielt, wie, weiß ich nicht, was war ich, in was für einer Lebensphase war ich, dann auch mit sich selbst verzeihend zu sein, zu sagen, okay, da mache ich mal auch wochenlang keinen Fortschritt oder es geht bergab. Im Übrigen ist das völlig normal, dass es zwischendrin bergab geht und meistens kann man sich freuen, weil es geht danach umso steiler bergauf. Das ist übrigens bekannt aus der motorischen Lernforschung. Oder überhaupt aus der Lernforschung, ja, dass man, ja, sogar, dass es sogar ein Stück schlechter wird, weil dann der Körper sich neu organisiert oder das Gehirn. Genau, aber auch so spezielle Übetechniken. Also ich kann da jetzt Beispiele nennen, was ich für mich rausgefunden habe.
Aber mach mal vielleicht ein konkretes Beispiel, wo du sagst, okay, das habe ich für mich rausgefunden, das hat mir irgendwie was gebracht, um es ein bisschen greifbar zu machen.
Was für mich hilft momentan oder in letzter Zeit ist, dass ich mir immer beim Üben, wenn ich vor allem, wenn ich ordentlich übe, dann vergleiche ich denn das, was ich gerade gemacht habe, mit dem, was ich mir vorher vorgestellt habe. Und zwar in verschiedenen Dimensionen. Sowohl zeitlich, was jetzt als nächstes kommt, als auch zum Beispiel körperlich. Wie hat sich die Bewegung angefühlt und wie, wo ist vielleicht irgendwo eine Spannung? Und dann stelle ich mir vor, wie es sich vielleicht anfühlen könnte ohne Spannung und probiere es nochmal und gucke, ob ich dann den Zustand näher komme. Oder auch was den Klang angeht. Und dieses vergleichende Üben hilft mir sehr, weil man dann mehr beobachtet und weniger so, ist irgendwie scheiße, aber ich weiß nicht warum, sondern also Kontraste herstellen. Und hilft auch, dass man körperlich irgendwie eine andere Entspannung reinkriegt. Aber eben, das ist jetzt ein Beispiel für momentan. Und in 8 Wochen würde ich vielleicht sagen, ist so ein Quatsch. Also momentan bringt mir das gar nichts und so. Ich mache jetzt völlig was anderes. Ich glaube, dass tatsächlich, dass es sehr individuell ist und man üben nur individuell lernen kann mit Feedback von außen. Da kann ich noch eine Anekdote erzählen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt persönlich ist, aber mein aktueller Lehrer, der fragt mich nämlich immer, was ich denke, also nicht immer, aber manchmal im Unterricht, was ich jetzt gerade gedacht habe, wo ich was sehr gut geübt oder gespielt habe. Und ich finde das eine sehr schlaue Frage. Warum? Weil er nicht sagt, irgendwie toll gespielt oder keine Ahnung, sondern weil er mich selber reflektieren lässt, was ich jetzt gerade gemacht habe. Körperlich wie mental. Zum Beispiel, vielleicht habe ich gerade gedacht, ich stelle mir den Ton irgendwie speziell vor oder ich habe irgendein konkretes Ziel gehabt. Und dadurch lerne ich viel mehr, als wenn mir jemand von außen vorgibt, du musst jetzt eben genau diese eine Übung genau so machen oder so und so dir das vorstellen, damit du den Lagenwechsel erwischt oder so. Das kann man auch mal ausprobieren. Da sollte man immer offen sein. Aber meistens scheitert es schon daran, dass wir uns gegenseitig, also dass Lehrer und Schüler generell, nicht die gleiche Sprache sprechen, weil man was ja verbal ausdrücken muss, was man selber körperlich irgendwie empfindet. Und da ist es wie bei den Emotionen, uns fehlt da das Vokabular. Deswegen arbeite ich ganz viel mit Farben und Formen und so, wenn ich so über innere Kritiker rede, aber das ist jetzt ein bisschen, das geht jetzt zu weit, wie wir dann damit arbeiten, weil nämlich das Vokabular für was fühle ich, was denke ich oder was mache ich körperlich vor allem, ist beschränkt. Kein Mensch kann genau sagen, welche feine Nuance von irgendeiner Emotion das ist. Und es sind immer Mischemotionen eigentlich. Und körperlich genauso. Du kannst es nicht genau sagen, welche Muskeln du bei deiner Lippenspannung verwendest, um jetzt irgendeinen Ton zu produzieren. Wie willst du das erklären? Du kannst es höchstens als Bild erklären. Und dann ist die Frage, was nimmt die andere Person dann auf? Und deswegen ist halt viel Selbstreflexion. Und deswegen finde ich das...
Aber das finde ich eine coole Frage und ich hätte noch eine coole Sache, weil also wir haben ja quasi eine Gemeinsamkeit, du hast bei Eckart Altmüller promoviert und Eckart Altmüller war ja auch mal hier Gast im Podcast gewesen und von ihm ist der schöne Satz, finde ich, üben wird durch Üben gelernt. Und das finde ich, passt eigentlich, fasst eigentlich genau das zusammen, was du gemeint hast, so, dass es vielleicht gar nicht die Erkenntnis gibt, sondern dass Üben einfach ein Prozess ist, der sich verändert und verändern darf und auch vielleicht verändern soll und dass man durchs Üben, das Üben lernt, also wie übe ich und besser wird. Also das ist quasi, das wie so mehrere Dimensionen einfach hat. Und das finde ich irgendwie, finde ich voll den coolen Tipp eigentlich am Ende. Also auch wenn du keinen konkreten Tipp hattest, ist es ja eigentlich voll den schönen Gedankenanstoß, den man so mitnehmen kann jetzt, dass das so ein Prozess ist.
Ja, dem stimme ich total zu.
Theresa, ganz herzlichen Dank. Das hat sehr großen Spaß gemacht. Also vielen, vielen Dank für die großartigen Infos hier. Das war unsere Spezialfolge im Mental Health Awareness Monat Mai zu Emotionen beim Üben. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Ideen für euer Üben mitnehmen. Die nächste Folge erscheint bereits nächste Woche, denn wir starten den Countdown zur 50. Wie übt eigentlich Folge. Mein Name ist Patrick Hinsberger und ich freue mich, wenn wir uns hier jeden zweiten Montag hören und gemeinsam herausfinden, wie andere Musikerinnen und Musiker so üben. Ihr findet mich auf Instagram und im Web unter www.what-is-practice.de. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung oder eine Rezension da. Das hilft, damit wir noch besser gefunden werden und von den Podcast-Algorithmen noch ein kleines bisschen besser gerankt werden. Vielen lieben Dank schon mal dafür. Ciao und bis dahin, euer Patrick.